Es ist 9 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit. Und wie immer wünschen wir einen schönen Sonntagmorgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Hier ist Oskar Echo 1, Whisky, Bravo, Sierra, am Mikrofon des Österreich-Rundspruchs und ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Ausgabe. Was haben wir heute für Sie vorbereitet? Zunächst beginnen wir mit einem DX-Bericht. Unser Karl Bugner hat bereits seine Unterlagen bereit und wartet auf sein Zeichen. Der weitere Verlauf der Sendung steht heute unter dem Zeichen des Ablebens des wohl profiliertesten oder einer der profiliertesten österreichischen Funkamateure, auch einer der bekanntesten damit, OE1 Whisky November Ingenieur Walter Nowakowski. Er ist vor etwa knapp zwei Wochen von uns gegangen. Wir haben dann noch einige Veranstaltungshinweise für die heutige Sendung vorbereitet und das wird wahrscheinlich die kommende Stunde gut ausfüllen. Die Verbindungsstationen heute sind OE1 Whisky Sierra Sierra. Er überträgt über das Kallenberg und das Hochwechselrelais, da OE1 FWU leider noch immer im Krankenhaus ist. Dann über OE3 Bravo Hotel Whisky wird übertragen, OE3 XPA, OE5 XLM, OE5 XLL und einige weitere Stationen. Den Bestätigungsverkehr im 80 Meter Band wird OE3 Uniform Romeo Alpha um Kurt durchführen. OE1 Kilo November Bravo wird ihre Bestätigung auf dem Kallenberg Relais und OE1 WSS auf dem Hochwechsel Relais entgegennehmen. Soweit unsere Verbindungsstationen. Sie hören uns über OE3 XNB aus Mödling bei Wien im 80 und 40 Meter Band und über mein eigenes Call OE1 Whisky Bravo Sierra hier auf Simplex S22 im Bereich Wien Ost. Nun aber zum ersten Teil unserer Sendung, das ist der DX-Bericht.
Ja, recht schön. Guten Morgen wünscht OE1 Bravo Kilo Whisky. Wenn ich mich zunächst einmal mit der Sonne auseinandersetze, naja, die schwachen Werte, die wir beim letzten Rundspruch vorgefunden haben, haben sich verbessert, wie ich es damals vermutet hatte. Die Relativzahlen sind aus dem Bereich der 20er Werte bis auf 95 schon am 7. September angewachsen, aber seither wieder auf 76 Einheiten am letzten Freitag zurückgegangen und auch der vermutete Anstieg beim solaren Flux von knapp unter 100 Einheiten bis auf 131 am 9. September hat sich wieder zurückgebildet auf 105 Einheiten am letzten Freitag. Die weitere Vermutung von mir ist, dass es also bis zum Monatsschluss nur wieder schwächere Werte geben wird. Der nächste stärkere Anstieg, wenn alles auf der Sonne gleich bleibt, dürfte wohl dann zum Monatsanfang Oktober zu erwarten sein. Die Amerikaner billigen der Sonne nur bis zum kommenden Dienstag ein bisschen unruhige Zeiten voraus und im Deutschland-Rundspruch dieser Woche, der bereits am Mittwoch redigiert wurde, heißt es Folgendes. Zunächst gibt man Rückblick auf den 8. bis 14. September. Im Gegensatz zur Vorwoche, in der nur ein Flair auftrat, zeigte sich die Sonne aktiver durch 3M und viele C-Flares. Der solare Flux bewegte sich zwischen 115 und 131. Er lag damit über dem 90-Tage-Mittel von 112. Da wir aufgrund der näher kommenden Sonnenflecken-Minimum nicht verwöhnt sind, bemerkten wir besonders die guten DX-Öffnungen, die sich während des WAE-Contests auf 28, 24 und 21 MHz boten. Am Abend des 13. September gegen 19.35 Uhr UTC erreichte die Erde eine Plasmawolke. Seitdem ist das geomagnetische Feld gestört. Die plötzliche Störung, englisch Sudden Impulse genannt, war gekoppelt mit einem erhöhten Flux hochenergetischer Protonen, eine Stunde vor dem Eintreffen dieser Wolke konnte man auf 80 Meter Neukaledonien und Südafrika arbeiten. Bis zum kommenden Mittwoch sagt man voraus, die Region 672 ist weiterhin geoaktiv sowie M-Flair verdächtig. Es wird langsam auf etwa 100 Einheiten sinken. Das geomagnetische Feld bleibt bis zum 16. September gestört. Na, das war ja schon. Zu erwarten sind interessante DX-Bedingungen auf allen unteren und mindestens bis zum Wochenende, also jetzt, auf den oberen Kurzwellenbändern. Damit sind die Meldungen über unsere Sonne zu Ende gegangen. Und jetzt möchte ich mich also dem eigentlichen DX widmen. Da ist zunächst einmal eine Aussage über zwei sehr stark gesuchte Länder, nämlich KP1 und KP5, Navassa und Ezecheo. Es bleibt dabei, dass das Ganze natürlich unter dem Schutz des US Fish and Wildlife Service bleibt und die sich gegen die Expeditionen nach der Insel aussprechen. Zum Teil wird es begründet mit dem Drogenkurierdienst, der über diese Inseln geht. Zum Teil aber auch Sicherheitsgründe werden angeführt und auch gegen die Vorschriften oder was, dass dort mit Hubschraubern angelandet werden darf. In der Zwischenzeit haben sich aber einige Amerikaner, darunter Kilo 4 Romeo Tango und November Alpha 5 Uniform, also bemüht, auf dem Rechtsweg etwas zu erreichen. Wir werden sehen, ob das irgendetwas zeitigen wird. Die Insel Wake Island ist ja in letzter Zeit öfters zu arbeiten gewesen, aber offensichtlich nicht sehr stark von Europa aus. Eine neue Ansage für die Insel für die Dauer von etwa 6 bis 8 Wochen ist Kilo 7 Alpha Sierra Uniform / Kilo Hotel 9 um Terry Hoffart. Der ist dort und bleibt eben diese bis zu 8 Wochen dort. Steht im Zusammenhang mit der Vorbereitung eines Raketenstarts, die sich Toy nennt. Unter Toy verstehe ich Spielzeug. Also was eine Spielzeugrakete dort soll, weiß ich nicht. Er ist aber sehr eingespannt dort, kann nur mit 100 Watt an einer R7 arbeiten und ist 10 bis 12 Stunden pro Tag mit seinem Aufgabenbereich beschäftigt. Bevorzugt CW, SSB und PSK-Betrieb auf 40 bis 10 Meter. Die Hauptfrequenzen sollen aber sein 14.018, 14.182, 14.070, 7.018, 7.182 und 10.118. Also weiß ich nicht, ob es da von Europa aus sehr gut geht. Chesterfield Island könnte im Oktober durch Delta Lima 3 Kilo Delta Victor in die Luft gebracht werden. Es sind 7 Operator vorgesehen, die am 8. Oktober unterwegs sein werden und ab ca. 15. Oktober für 8 Tage von dort mit 3 bis 4 Stationen QRV sind. Sie haben auch eine Titanex Victor 160 Antenne mit einem Kilowatt Leistung auf 160 Meter. Also vielleicht haben Sie eine Chance, die Station zu hören, ob Sie mit der hier erlaubten Gegenleistung bei Ihnen gut ankommen werden. Das weiß ich nicht. Probieren geht über Studieren. Also, bei Sri Lanka werden allein 20 japanische Operator erwartet, im Zeitraum vom 18. bis 25. September. Ich erspare mir die japanischen und die Rufzeichen und die von Sri Lanka. Jeder Operator hat ein eigenes Rufzeichen. Das würde zu viel Zeit kosten. 7X0 Alpha Delta in Algerien sollte vom 2. bis 9. Oktober erreichbar sein. Es sind eine Reihe von Spanier damit daran beteiligt und Karten gehen an den spanischen Verband, an Eco Alpha 4 United Romeo Eco. Das ist die Clubstation des spanischen Verbandes. Tango 42 Romeo, ein Luftzeichen auf Kuba, wird durch Eco Alpha 1 Quebec Foxtrot und Eco Bravo 1 Alpha Alpha vom 12. bis 25. Oktober verwendet werden. Auch hier Karten an den spanischen Verband Eco Alpha 4 URE. Die Azoren bekommen Besuch in der Zeit eine Woche vor bis nach dem Secure Worldwide Contest, das müsste der SSB-Teil sein, und jedenfalls das Rufzeichen war noch nicht bekannt zum Zeitpunkt, wo man das hier verfasst hat. Die Marquesas sollten vom 22. bis 24. September als Fox Oscar 0-November 4 Whisky Lima Romeo erreichbar werden. Eine besondere Station ist Hotel Zulu 1 Alpha November, der frühere 7 Oscar 1 Alpha Alpha Ahmed Nasser. Er ist jeden Freitag um 20 Uhr auf SSB, auf 20 Meter in SSB, auf 14.200 Kilohertz herum zwischen 4 Uhr und 7 Uhr UTC zu erreichen. Im Sudan ist Dane, das ist der Slowene Sierra 57 Charlie Quebec, unter dem Luftzeichen Sierra Tango 2 Tango erreichbar, und zwar für 2 bis 3 Monate Karten ans Home QTA. Dann in der Türkei, da wird ein merkwürdiges Rufzeichen vom 24. September bis 2. November im Äther sein, nämlich Tango Charlie 2 Kilo 4 Julie. Also kein normales Amateurrufzeichen, Tango Charlie 2 Kilo 4 Julie. Also nur damit Sie wissen, dass es auch so etwas gibt. Der Sierra 53 Romeo um Robert geht nach dem Chart und wird als Tango, Tango 8 Kilo Romeo vor allem auf 160 Meter Versuche machen. Wenn es auf 1831 nicht gut ist, dann geht er auch auf 1828 Kilohertz. Ich weiß nicht, ob das Ganze noch aktuell ist. Es steht hier etwas vom Datum vom 14., aber es steht dabei kein Monat. Vielleicht ist es schon vorbei. In Kambodscha werden auch wieder einige Operator erwartet. Der X-Ray Uniform 7 Tango Zulu Golf wird vom 11. bis 28. September dort auf 7075, 14.220 und 21.320 zu erwarten sein. Das ist der belgische Operator Oscar November 6 Tango Zulu, Karten an Oscar November 4 Alpha Juliet Victor. Ascension Island kann durch einen Engländer erreicht werden, Jan Golf 4 Whisky Victor Whisky. Und er hat das Rufzeichen Zulu Delta 8 India, arbeitet auf 6 bis 80 Meter in SSB. Eine Warnung wird gegeben, man möge sein Rufzeichen Zulu Delta 8 India keinesfalls in die Listen von X-Clustern hineingeben. Der wünscht das nicht, also halten Sie sich dran. Wir haben heute schon angekündigt, dass wir noch über einen Silent Key referieren werden. Ich habe hier noch eine weitere Silent Key. Der bekannte Expeditionär Delta Lima 7 Fox Tango, Frank Turek aus Berlin, ist bereits am 17. August verstorben. Seine Gattin, Sigrid, Delta Lima 7, Charlie November, früher auch Delta Hotel 7, Alpha Fox Tango, wird das Postfach DL7FT oder 1423 da in Berlin weiter aufrechterhalten. Und Sie können natürlich Kursellkarten, die Sie noch nicht bekommen haben, dort anfordern. Sie wird das erledigen. Vielleicht sollten Sie aber doch schauen, dass Sie Ihre allenfalls noch nicht beantragten Kursellkarten möglichst bald abfordern. Denn man weiß ja nicht, wie lange so etwas aufrecht bleibt. Dass beim DXCC die Deadline 30. September abgeschafft wurde, habe ich Ihnen schon im letzten Rundspruch gesagt. Das Jahrbuch nächstes Jahr wird die Listung selbst in schriftlicher Form offensichtlich nicht mehr enthalten. Das wird ins Internet gestellt werden. Man kann jetzt laufend die Nachträge einschicken und die werden dann hineingestellt. Es soll angeblich eine sozusagen ewige Liste der DXCC-Stände im Internet erscheinen. Die Expedition nach Peter der Ersten Insel als 3 Yankee 0 X-Ray, die für Jänner Februar nächsten Jahres angesagt ist, da wird man sich vom 23. bis 26. September in Atlanta treffen, sozusagen alles abklären, wird auch sozusagen Seminare wegen Sicherheit, Rettungsmaßnahmen, Notfall und medizinische Vorsorge und so weiter abhalten. Es soll sehr gut vorbereitet werden. Man wird auch bereits die Shelter aufbauen, übungshalber. Und es ist geplant, dass man etwa um den 14. Jänner mit einem 83 Meter langen Schiff Antarktik Dream abfährt in Punta Arenas. Circa eine Woche braucht, bis man dort anlanden kann. Man muss aber auch auf das Wetter Rücksicht nehmen. Es gibt dort furchtbar wechselhafte Wettersituationen und man kann also keinen genauen Stundenplan aufstellen. Man kann nur die Zeit nützen. Es soll aber mit 9 Stationen 24 Stunden am Tag gearbeitet werden. 21 Operator stehen schon fest, darunter 11 Amerikaner, 2 Schweizer, ein Franzose, ein Norweger, ein Puerto Ricaner, 2 Finnen, darunter der Martin Leine, ein Holländer, ein Russe, ein Australier, damit Sie sich also ein Bild machen können. Reserveoperator stehen Gewehr bei Fuß, um ausgetauscht zu werden, wie beim Fußballspiel. Dann, Wallis und Futuna wird in Zeit vom 9. bis 15. Oktober 2 Japaner kriegen, die mit Rufzeichen Fox Whisky 7, Oscar Victor und Alpha Quibe Chromio von der Insel in SSB und RTTY arbeiten können oder werden. Sie arbeiten nicht in Telegrafie. Im Chart habe ich, glaube ich, den Tango Tango 8 Fox Tango schon erwähnt. Es ist der Fox 8 Golf Yankee Victor, der ein Jahr lang dort bleibt. Eine Reihe von chinesischen Operatoren wird zum Zeitpunkt des SSB, Zika Worldwide SSB Contests, im Oktober nach Macau gehen. Es sind auch noch dabei ein Hongkonger und ein bodenständiger XX9-Operator, die von dort aus im Contest teilnehmen werden. Rufzeichen wahrscheinlich X-Ray-X-Ray-9 Charlie. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, es war ja angesagt, eine Expedition nach der Insel Q Island, Präfix Kilo, Hotel 7 Kilo. Das Ganze musste auf Frühjahr nächsten Jahres verschoben werden. Erwarten Sie also bitte im Moment von dort keine Tätigkeit. Dann der bekannte Operette 3 Bravo 9 Fox Romeo war ja leider schwer erkrankt, musste 3 Monate die Insel verlassen, soll jetzt wieder zurück sein. Ich kündige es Ihnen nur an, dass er jetzt dann wieder QRV sein wird. Er hat keinen Manager, QSL-Karten an ihn nur direkt. Er hat also keine Büroadresse. In Liberia sollte ein Irländer, Echo India 5 India Fox, tätig werden. Er hat das Rufzeichen Echo Lima 2 Papa Mike. Er ist Angehöriger eines Kontingents der irischen Armee dort. Und er hat eine Lizenz bekommen für die nächsten 3 Monate. Also Echo Lima 2 Papa Mike ist ein Irländer aus Liberia. Dann, wenn Sie das Rufzeichen hören, Hotel Fox 0, Quebec Fox, vermuten Sie dahinter keinen echten Polen. Der sitzt nämlich auf den südlichen Shetlandinseln und er wird im nächsten Jahr dort auch noch tätig sein in CW und SSB von 10 bis 80 Meter. Und er ist häufig auf 7056 und 3513 QRV. Zulu Kilo 3 Delta X-Ray war letzthin von Tokelau erreichbar. Sein Manager ist der Echo Bravo 2 Alpha Yankee Victor. Soweit einmal, was ich da an X-Meldungen habe. Jetzt schaue ich mir noch den Kalender an. Er ist vorzeitig da hier weggegeben, glaube ich. Oh ja, da habe ich es noch. Da steht drinnen, dass man Sierra 92 Lima Zulu von Sao Tome vom 19. bis 26. September finden kann. Papa Juliet 4, die Insel Bonaire von den Niederländischen Antillen, ist für 22. bis 29. September angesagt. Fidschi findet man vom 23. September bis 1. Oktober. ZK1, südliche Cookinseln, 3. Oktober bis 10. Oktober. Wallis Island, 9. bis 15. Oktober. Tango 30 Kilo Uniform von Kiribati, 9. bis 18. Oktober. Lord Howe Insel wieder einmal, 9. bis 23. Oktober. Die Chesterfield Inseln werden vom 15. bis 24. circa erwartet. Tuvalu Tango 20 vom 20. Oktober bis 24. Oktober. St. Pierre Miquelon 23. Oktober bis 2. November. Bhutan 24. Oktober bis 11. November. Das sind lauter Daten, wo eigentlich der Zika Worldwide Contest drin ist. Also das könnten Sie im Contest arbeiten. Dann Sierra 79 Mike Hotel Seychellen 26. Oktober bis 6. November. Gambia 27. Oktober bis 10. November mit einem Charlie 5 Rufzeichen. Mosambik 28. Oktober bis 1. November mit Charlie 91 Yankee bzw. Zulu. Dann 29. Oktober, 3. November Tango 88 Quebec von der Republik Palau. Mosambik noch einmal ab dem 24. November. Und dann, vielleicht gibt es die St. Peter und St. Paulsfelsen im November oder Dezember, da wird kein Datum, kein Rufzeichen noch genannt. Und natürlich die Peter Horn Insel im Jänner und Februar nächsten Jahres. So, und jetzt wünsche ich Ihnen noch ein schönes DX und freue mich auf ein Wiederhören beim nächsten Rundspruch Anfang Oktober.
Danke Karl, das war der DX-Bericht von Karl Bogner, OENS-BKW im Österreich-Rundspruch. Sie hören uns im 80 und 40 Meter Band über Oskar Echo 3 X-Ray November Bravo. Sie hören uns auf Simplex S22 über mein eigenes Call OE1 Whisky Bravo Sierra im Bereich Wien Ost und unsere Verbindungsstationen sind OE1 Whisky Sierra Sierra, OE3 Bravo Hotel Whisky, OE5 XLM, OE5 XLL, OE1 Pardon, OE1 Papa Yankee Alpha wird den Bestätigungsverkehr auf Simplex 22 durchführen. OE1 Kilo November Bravo und OE1 WSS warten dann auf den Release Kallenberg und Hochwechsel auf Sie. Und OE3 Uniform Romeo Alpha im 80 Meter Band auf der Kurzwelle. In Memoriam OE1 Whiskey November, Ingenieur Walter Nowakowski.
Seit gestern um 0 Uhr Ortszeit läuft wieder das große Ereignis des 39. Jamboree und der Ehe 1996. Es treffen sich junge Menschen aus allen Herren Länder auf den Amateurfrequenzen.
Sie war und sie ist unverkennbar, die Modulation von Walter, der in der Nacht vom 29. auf den 30. September dieses Jahres, also vor einigen Tagen, von uns gegangen ist. Viele Freunde, vor allem Funkamateure und Pfadfinder, waren dann am 13. September auf dem Friedhof in Wien-Ottakring bei der Verabschiedungsfeier für Walter. Verabschiedung und nicht Begräbnis, da Walter die Feuerbestattung gewählt hat. Die Urnenbeisetzung selbst findet am Mittwoch, dem 22. September um 9 Uhr in der Halle 2 des Ottakringer Friedhofes statt. In Memoriam OE1 Whisky November, zu Gast bei mir im Studio ist jetzt OE1 Echo Oscar Alpha. Lieber Ernst, der Grund deines heutigen Kommens, wir haben es ja in der letzten Sendung nur kurz erwähnt, ist das Ableben von OE1 Whisky November und in Bezug auf Funken und Pfadfindertum bist du ja sozusagen jetzt sein Nachfolger. Und du hast dich aber auch hingesetzt und hast für uns, für den Rundspruch, einen Nachruf auf Walter OE1 WN verfasst.
Ja, ich habe vor circa zwei Jahren, habe ich mich mit Walter einmal zusammengesetzt, habe ich gesagt, erst Walter, du hast so viel erlebt, mach mir doch einen Lebenslauf von dir. Und das habe ich mir mitgeschrieben, Gott sei Dank habe ich den noch. Und daher kann ich mir Walter doch einiges erzählen.
Ja, dann sei so lieb und erzähle.
Der Walter hat sich schon sehr auf das Jahr 2007 gefreut. Denn, hat er gesagt, da feiern die Pfadfinder den 100. Geburtstag und er seinen 90. Naja, dazu ist es leider nicht mehr gekommen. Walter hat uns am 29., seit in der Nacht vom 29. auf 30. August verlassen. Er hat das Mikrofon und Taste aus der Hand gelegt. Sich auf den Weg zum ewigen Jamboree begeben. Also er hat sich bis zuletzt sein Leben dem Pfadfinderfunk gewidmet. So war er noch vor kurzem, vom 3. bis 12. August, mit Begeisterung noch beim niederösterreichischen Landeslager, Vierernaund hat das geheißen, an seiner Funkstation tätig. Und wir konnten uns sehr darüber freuen, dass wir bei der deutschsprachigen Konferenz in Igls im Mai ein besonderes Jubiläum feiern konnten, nämlich sein 50-jähriges Jubiläum, dass er die Funklizenz bekommen hat.
50 Jahre Lizenz, das heißt natürlich ein langer Lebensweg auch als Funkamateur. Ernst, du hast jetzt eigentlich hier, und das ist glaube ich für uns besonders interessant, sehr viele seiner Fakten und Daten aus seinem Leben zusammengetragen.
Ja, also fangen wir von vorne an. Der Walter ist am 1.10.1917 geboren worden, also er wäre jetzt am 1. Oktober, wäre er 87 Jahre geworden. Von 1923 bis 1936 hat er seine Schulbildung absolviert. Er war dabei bei den Schulbrüdern in Strebersdorf. Er hat das Ganze mit Matura beendet. Das war ihm aber nicht genug. Er hat dann anschließend noch die Technische Versuchsanstalt für Chemie gemacht und die hat er dann 1938 mit einer zweiten Matura abgeschlossen. Leider konnte er sich nicht allzu lange darüber freuen, gleich danach wurde er zum Krieg eingezogen. 1942 wurde er so stark verwundet, dass ihm ein Bein amputiert werden musste. 1947 bis zu seiner Pensionierung 1977 war er bei der Firma Kapsch tätig. Er war dort sehr beliebt.
Was hat er gerade bei der Firma Kapsch gemacht, weißt du das?
Ja, mit Telefone und solche Sachen. Also er hat sich ja immer mit technischen, elektronischen Dingen befasst. Warum er Chemie gelernt hat, ich weiß es nicht, hat man es nicht gesagt. Aber an und für sich war das immer schon sein Hobby. Ja, 1947 wurde er schon Mitglied beim österreichischen Versuchssenderverband. Er war anfangs auch noch, natürlich wie alle, noch illegal als OE1NW-Funker tätig. Schon damals, also 1950, hat er sich das Diplom Worked All Continents erarbeitet. Alles noch in der Illegalität.
Unglaublich.
1954 wurde seine Funktätigkeit dann legalisiert, indem er die Funklizenz Nummer 10, auf das war er ganz stolz, mit dem Rufzeichen OE1WN erhielt. Von 1954 bis 1974, also 20 Jahre, eine lange Zeit, war er Redakteur der Zeitschrift OEM. Und von 1962 bis 1972 war er Landesleiter von Wien beim österreichischen Versuchssenderverband. Von 1965 bis 1975 hat er sich als Verbindungsmann zur Fernmeldebehörde sehr verdient gemacht. Man spricht heute noch darüber. Ich habe erst vor kurzem bei seinem Begräbnis mit Leuten von damals gesprochen, also die können sich doch bestens erinnern daran. Bereits 1924, bitte, man müsste es auf der Zunge zergehen lassen, 1924 begann er sein Leben bei den Pfadfindern. 1962 organisierte er zum ersten Mal eine Pfadfinderstation beim Chambre on the Air. 1989 wurde er bei den Pfadfindern und Pfadfindern Österreichs zum Bundesbeauftragten für Pfadfinderfunk genannt. Da möchte ich also ein bisschen dazu sagen, da war ja ein bisschen ich dran schuld, weil ich habe dem Walter nämlich gesagt, Walter, da geht nichts weiter, magst nicht du doch was tun? Und der hat gesagt, ja, warum nicht? Hat sich dort gemeldet und hat den Job bei dem BPÖ bekommen. Und er hat es wirklich hervorragend gemacht. Er war damit der vierte in der ununterbrochenen Reihe der Bundesbeauftragten. 1990 wurde er zum Speermeister ernannt und 1992 zum Diplomfeldmeister. Das ist schon was, bei den Diplomfeldmeistern sagt man immer, das ist die Pfadfinder-Universität. 1990 bekam er das Ehrenzeichen Silber, 1992 das Ehrenzeichen Gold bei den PPÖ. Auch im Ausland hat man Walter geehrt, so bekam er für besondere Dienste für die ungarischen Pfadfinder 1994 das Ehrenzeichen Nummer 57. Aus diesem Lebenslauf wird erst so richtig ersichtlich, was Walter für den Amateurfunk im Allgemeinen und für den Pfadfinderfunk im Besonderen geleitet hat. Es wird wohl kaum jemanden in Österreich geben, der 80 Jahre aktiver Pfadfinder war.
1924 begonnen, ja, unglaublich.
Bis 2004, das ist ja schon gewaltige Zeit, also den muss man erst suchen. Ich habe bereits voriges Jahr seine Aufgaben übernommen, auf seinen Wunsch, sodass sich das Gebäude Pfadfinderfunk, zu dem bald eine sehr, sehr solide Basis aufgebaut hat, in seinem Sinne weiterbauen kann. Ich werde so gut ich kann, übrigens ein Gruß von den Pfadfindern, so gut ich kann, versuchen, die Lücke, die Walter hinterlassen hat, zu schließen. Ganz wird mir das sicher nicht gelingen, denn Walter war auf seine Art einmalig. Da er am Sonntag vor seinem Tod noch die heilige Messe besucht hat, können wir annehmen, dass er bei Gott die ewige Ruhe finden wird. Dies soll uns ein Trost sein. Wir Pfadfinderfunker werden sicher immer an unseren Walter denken. Für diejenigen, die zur Verabschiedung keine Zeit hatten, noch ein Tipp. Die Urnenbeisetzung ist am Mittwoch, den 22. September um 9 Uhr, wieder in der Halle 2 des Ottakringer Friedhofes. Und für den Fall, dass sich jetzt jemand auch an seinen Nachfolger, also an mich, wenden möchte, würde ich jetzt eventuell, wenn es dir recht ist, Wolfgang, meine Möglichkeit, wie man mich erreichen kann, bekannt geben.
Ja, ja, bitte, bitte.
Telefonisch bin ich am besten am Handy erreichbar unter der Telefonnummer 0664 483 4339. Deine E-Mail-Adresse habe ich natürlich auch. Diese lautet njo oder amateurfunkerisch November Juliet Oskar at ppoe oder papa Oskar Echo .at. Also noch einmal njo@ppoe.at. Also wenn mich jemand kontaktieren will, weil er vielleicht sagt, ich möchte gerne eine Pfadfindergruppe oder einzelne Pfadfinder bei mir zum Chambrandea einladen, so kann er sich an mich wenden und ich werde versuchen, ihm auch eine Gruppe oder einzelne Pfadfinder zu organisieren. Ich habe schließlich ein Verzeichnis von ganz Österreich, also das sollte für mich nicht unbedingt ein Problem sein.
Vielen Dank, Ernst, für das Zusammentragen dieser Lebensdaten von OE1 Whisky November. Vielen Dank fürs Kommen in die Sendung. Und in Bezug auf das Chambry würde ich mich freuen, wenn du demnächst wieder bei uns zu Gast bist.
Na, in 2 Wochen. Gerne. Gut, Fahrt.
Danke. Wenn jemand für ein Hobby, für eine Gemeinschaft, für etwas, was viele rund um ihn betrifft, zu tun hat, in der Form, wie es OE1 Whisky November getan hat, dann gibt es natürlich auch im Rückblick viel zu erzählen. Und unter den bei der Verabschiedung anwesenden Gästen sind natürlich auch die Gedanken zurück in die gemeinsame Vergangenheit mit Tom Walter gegangen.
Ich war ein bisschen bittlich, weil eines Tages nimmt er mich zur Seite und sagt, du, also stell dir vor, da muss irgendein Spion da gewesen sein, der hat der Fernmeldebehörde dann das unterbracht, dass er im Logbuch nicht A1A für den Mod schreibt, sondern CW oder SSB und das sei nicht statthaft. Und da habe ich gesagt, das würde mich nicht tangieren. Und ab jetzt muss das so drinnen stehen.
Hanno Jax, OE1 Juliet, Bravo, Bravo. Auch Peggy, OE1 YRG, erinnert sich.
Wenke Walter, das Whisky November, meinen ersten Flug mit einer Privatmaschine, der mir angeboten wurde, abfahren müssen, weil der Walter bereits einen Termin mit mir für Chambrion.de hatte. Das war mein allererstes Chambry auf einem Berg oben. Und der Walter hat mich mit seinem alten Schwimmauto noch abgeholt und irgendwann auf der Autobahn hat er plötzlich sein Bein hinübergehoben zu meinem auf Tuchfüllung und denkt mir, um Gottes Willen, was geschieht jetzt? Das war ja ein großer Altersunterschied zwischen ihm und mir. Er wird doch nicht anbauen wollen. Ne? Und dann auf einmal sagt er, er hat ein Holzbein und er muss mit seinem anderen Bein, er braucht jetzt Platz für sein Gaspedal, für die Kupplung und für die Bremse. Und somit war dann die Sache aufgeklärt und ich konnte ihm vertrauen und die Freundschaft hat eben gewährt bis zu seinem Tod.
Auch hier im Rundspruchstudio und in unserer Familie gibt es viele Erinnerungen. Meine Frau Silvia OE1YXS erzählt.
Wenn Sie irgendwas voraufgezeichnet haben für den Walter, irgendeine Ankündigung für Chambry on the Air, dann ist er halt meistens an einem Mittwoch am Abend gekommen, um das zu erzählen. Und bevor noch irgendwer Zeit hatte, sind die Kinder mal zu ihm gestürmt und der Lukas hat ihm seine ganzen neuesten Basteleien gezeigt und so. Da war er immer beschäftigt. Dann hat er noch einen Kaffee gekriegt und dann durfte er hinaufgehen und seine Ansage machen.
Die Verbindung mit der Clubstation in La an der Thaya war für Walter eine sehr enge. Robert OE3RTB erzählt.
Das Schönste für ihn war immer, wenn es also Chambry und so her oder St. Georg Stock, wenn also sehr viele Pfadfinder in der Clubstation waren, man da nur so gewurrt hat, also von Kindern, da hat er seine Fotos gemacht, da hat er der Zeit einfach vergessen, da ist er stundenlang also vor einem Gerät gewesen mit den Kindern, das war immer wirklich, das hat man richtig gespürt, wie er da aufgeht.
Es war irgendwann einmal im Oktober, es war das Chambry das 36. und ich habe das jetzt erst nachgelesen und da hat der Walter auch eine herrliche Funkstation installiert gehabt und wir haben auf der ganzen Welt 17 Türme mit Funkstationen bestückt, was verbunden gehabt und mein Wunsch war es, den Pariser Eiffelturm zu erwischen. Es war der Tower von Sydney und in Montreal war ein Tower, jedenfalls Sydney, Pariser Eiffelturm, wir hatten das Glück und konnten den Pariser Eiffelturm 2-mal arbeiten. Und Walter hat auch sein Feldbett am Donauturm aufgeschlagen, über 150 Meter, glaube ich, ist er hoch über Wien und hat dort die Nacht verbracht in seinem Feldbett. Und in der Früh, als ich dann um 8 Uhr mit dem ersten Lift hinauffuhr, sage ich zum Walter, sag Walter, hast du einen zweiten Turm gearbeitet? In der Nacht, nein, hat er gesagt, in der Nacht ist nichts gegangen, da war das QRM zu stark. Aber in der Früh um 6 hat er aus Prag einen Turm gearbeitet. Und da habe ich gesagt, welches Gefühl hattest du? Und da hatte er Tränen in den Augen, er war gerührt, er hat gesagt, das war für mich fantastisch, vom Donauturm hinüber zum Prager Turm zu arbeiten.
Und also auch immer so also spezielle Kultellkarten gemacht, also für Chambery und so eher. Es ist ja so, dass beim Pfadfinderfunk also immer selbst gestaltete Kultellkarten also verschickt werden. Und das war, bin jedes Mal, also man hat die gebracht, also die waren also echt so fein und künstlerisch ausgeführt und die hat er sich dann auch selbst also vervielfältigt und alles. Das hat er für die Besucher, die man also Pfadfinder dann gekommen sind oder jeder eine Besucherkarte kriegt, Kursellkarten gehabt, die also dann also auch wirklich, wirklich schön gestaltet waren.
Das war nochmals Robert OE3 RTB. Zu seinen vielen Freunden zählte auch Alex OE4 Bravo Alpha Bravo.
Der war ich mit der sehr gut befreundet. Ich habe ihn sehr oft jetzt nach Ungarn und alle Fahrtbinde-Treffen hingeführt. Der war recht angenehmer Beifahrer, er hat immer geschlafen neben mir. Meine Kurskarte stammt von ihm, weil er wirklich hat er gut zeigen können. Und hat meine Rufzeichen hat er erfunden, hat meine Familienname und Alexander und Wurgländer bin ich auch. Das war auch sein Patent, wenn ich so sagen darf. Also ich werde ihn nie vergessen und ich möchte so aktiv bleiben, auch so bei hoher Alter, was der Master erlebt hat.
Aber auch in die Details ist um Alex gegangen, zum Beispiel wie um Walter bei seinen vielen Außeneinsätzen im Rahmen des Amateurfunks seine Antennen gespannt hat.
Er hat eine Fischerstur mitgehabt, auf dieser Ende war eine Bleikugel und mit Gummischleide hat er genommen, was Bartwieder normalerweise auch meistens hat und dann über die Bäume geschossen und haben das Antenne abgezogen, egal wie hoch das Baum war. So haben wir die Antennen gebaut, überall auf der Pfadfinderlager. Und das war in Ungarn, in weit weg von Nordosten draußen und dann einmal auf der Szentendre-Insel, also etliche solche Lager habe ich mitgemacht, meistens habe ich hingeführt, dann wieder habe ich abgeholt. So ist das gegangen. So ist das mir auch in Erinnerung gegangen. Also für alle Probleme hat er schnelle Lösung gehabt.
Mit in der Tischrunde bei Walters Verabschiedungsfeier war auch der legendäre Hofrat Dr. Melchert von der österreichischen Fernmeldebehörde. Der pensionierte Staatsbeamte und Vorsitzende bei unzähligen Amateurfunkprüfungen erinnert sich.
Was uns immer wieder erheitert hat, er hat mich einmal darauf angesprochen, bei einer der Prüfungen war er einer, der wirklich nichts kennen hat. Und hat natürlich auch kein Zeugnis bekommen. Ja, jedenfalls habe ich mir erlaubt, dazu ein paar Bemerkungen zu machen. Ich habe gesagt, wenn ich an Ihnen etwas schätze, dachte ich, eine Frau, dann ist es der Mut, den Sie gehabt haben, mit einem so geringen Wissen vor eine Prüfungskommission zu treten. Und das hat den Ingenieur Nowakowski so fasziniert, dass er mich immer wieder darauf angesprochen hat, also schon können Sie mich erinnern, wie Sie das gesagt haben, das war ganz großartig. Also eines ist immer wieder auf hoch gewesen, wenn er mich gesehen hat, nee, wenn man sieht, Ihre Sprüche.
Nicht alle Begegnungen mit der Behörde sind ja gerade ganz angenehm. Peggy OE1YRG hatte ein Erlebnis, das durch Walters Eingreifen noch ein gutes Ende fand.
So, als frisch geflaggte Amateurfunkerin bin ich nach OE8 gefahren und habe dort ein Serialpraktikum absolviert. Und war von dort aus QRV und ich hatte nichts ahnend, war ich mobil QRV. Und hatte aber keine fixe Lizenz, keine Portable-Lizenz. Als ich dann zurückkam, war ein Zahlschein von der österreichischen Fernmeldebehörde da. Ich hätte Strafe zu zahlen, weil ich eine Überschreitung gemacht habe. Und das war ein Betrag von 320 Schilling. Das war im 66er Jahr sehr viel Geld. Und ich bin plärrend zum Walter gegangen und zu OE1 SJ, zum Safka Peppi. Mein Vater hat mir das Geld dafür nicht gegeben, weil er sagt, wenn ich eine Prüfung machen muss, dann muss ich auch wissen, wie ich mich zu verhalten habe. Und irgendwann hat der Walter gesagt, bring doch einmal den Zahlschein vorbei, ich darf das. Und kurze Zeit auch später habe ich den, wie sagt man, den bezahlten Erlaubschein wieder zurückbekommen. Es hat jemand für mich eingezahlt. Ich habe es nicht erfahren und erst viele, viele Jahre später hat mir der Walter gesagt, er wäre es gewesen. Ich habe noch 20 Jahre.
OE3NZ Karl Sanz hat mit dem OE1 Whisky November im Bereich Rundspruch, im Bereich Notfunk, in vielen anderen Bereichen sehr viel Kontakt gehabt. Karl, was ist dein erster Gedanke, Erinnerung OE1 WN?
Ja, mein erster Gedanke, als ich gehört habe, dass Walter nicht mehr unter uns ist, die Taste sozusagen für immer weggelegt hat, war eine eigenartige Betroffenheit. Fast bin ich erschrocken und ich habe dann nachgedacht, wieso das so ist und bin drauf gekommen, und dass ich von Wald eigentlich nie angenommen habe, dass er irgendwann mal QRT macht. Und das hat mich eigentlich so plötzlich getroffen, und diese Nachricht. Er war immer so mitten im Leben und man hat eigentlich nie das Gefühl gehabt, dass der Walter mal nimmer mehr sein könnte. So war das. Das war mein ganz persönlicher Eindruck von der Geschichte damals. Ja, meine Erinnerungen an ihn, abgesehen davon, dass ich einer seiner Schüler war, wie viele andere auch, bei ihm das Morsen gelernt habe, in die tieferen Geheimnisse des Amateurfunks eingedrungen bin, unter seiner Hilfe, und ihm da natürlich auf dem Gebiet des Amateurfunks sehr viel verdanke. Er war überhaupt ein Mensch, der, wie soll ich sagen, der auf alle anderen zugegangen ist, ob das junge oder ältere waren. Er hat mit allen Leuten Kontakt gehabt und auch guten Kontakt. Und er war für mich der personifizierte Heimspirit. Und so war er eigentlich auch Vorbild für so manche, auch für mich. Eine Anekdote oder eine Information, die auch nicht alle mehr wissen oder die nicht allzu sehr im Gedächtnis ist. Walter hat ja den Wien-Rundspruch oder damals überhaupt einzigen Rundspruch nicht ins Leben gerufen, aber zu einer Aktualität und zu einem Bekanntheitsgrad gebracht, der an den der heutige Österreich-Rundspruch ja anschließen konnte. Bekanntlich hat ja OE1 NP, das ist der Ingenieur Pieringer, Walter, oder Norbert heißt er, Norbert hieß er, der hat ja den ersten Rundspruch, der in der Zweiten Republik abgestrahlt wurde, aus Klosterneuburg, glaube ich, oder zumindest aus der Gegend, abgestrahlt. Sogar mit einem damals noch ganz, ganz seltenen Tonbandgerät, den Donauwalzer, als Signation gespielt. Und anschließend an diese Aktivitäten hat dann Walter mit dem Rundspruch aus der Naglergasse begonnen. Und ja, wie er dann diese Tätigkeit zurückgelegt hat, ist der Österreicher Rundspruch daraus geworden.
Also ich kann mich noch an den Tag erinnern, wie Walter, und ich glaube, du warst damals dabei, zu mir ins Studio gekommen seid. Das muss so ums Jahr 77 gewesen sein, und ich war halt als junger Grünschnabel und Tontechnik interessiert, habe mich eigentlich immer daran gestoßen, dass zwischen den einzelnen Beiträgen also hörbare Umschaltknackser und ähnliche Dinge waren, und habe gesagt, ich kann das und ich werde das tun, und da warte bei mir im Studio und habe gesagt, ja, und wenn du reden willst, wie klingt denn das? Und ich habe gesagt, naja, da hast du irgendein Papier, haben es mir gegeben, liest es vor, woraufhin ich gemeint habe, na so möchte ich das nicht tun, wenn dann gleich ins Mikrofon und auf Band, und habe mich also damit mit meinem UHR-Reportgerät ins Nebenzimmer verzogen, habe dort diese halbe Seite auf Band gesprochen, dann zurückgespult und euch dann sozusagen meine Stimme vom Band präsentiert, und da kann ich mich an den Walter erinnern, der dann gesagt hat, ja, na, das passt so, kannst einen Rundspruch machen.
Ja, und ich erinnere mich, dass ich mit Freuden innerlich festgestellt habe, da ist endlich jemand, der scheinbar für dieses Geschäft geeignet ist und der sicherlich noch Zukunft im Rundspruchgebiet vor sich hat. Was mich damals, und da schließe ich an deine Erzählung an, noch besonders beeindruckt hatte, war das wunderschöne Mischpult, das du damals in Eigenregie schon gebaut hattest für diese oder ähnliche Zwecke.
Ja, lang ist her, ja.
Aber hinsichtlich Rundspruch hatte ja unser Walter eine ganz besondere Charakteristik. Das war seine Modulation, die ich glaube bei jeder Art von Bandbreite immer charakteristisch geblieben ist.
Ja, er brauchte bloß mal ins Mikrofon zu sprechen und jeder wusste, das ist OE1 Whisky November oder OE1 Weine nicht, wie er sich auch nannte. Und es war gar nicht notwendig, dass er sein Rufzeichen gesagt hat.
Na, rechtlich schon, ne?
Ja, sicherlich, aber ich meine, um ihn zu identifizieren. Ja.
Und jetzt ganz zum Schluss noch einmal Walters Stimmen mit einem Ausschnitt inhaltlich aus dem, wofür er sich unter anderem sehr stark eingesetzt hat. Zugang zum Amateurfunk für die Jugend und Sprechfreiheit.
Für die nachstehend angeführten Veranstaltungen wird zwecks Übermittlung von Grußbotschaften. Es handelt sich dabei um Nachrichten unbedeutenden Inhalts, die Mitbenutzung der Amateurfunkstellen durch Pfadfinder und Pfadfinderinnen gestattet.
Die Urnenbeisetzung von OE1 Whisky November findet am Mittwoch, dem 22. September um 9 Uhr in Wien am Otterkringer Friedhof in der Halle 2 statt. Und wie es bei uns so Brauch ist, für OE1 Whisky November einige Sekunden Funkstille. Ist der Österreich-Rundspruch im 80, 40 und 2 Meter Band über OE3 XNB und die angeschlossenen Stationen. Wir kommen zu den Nachrichten. Hier der Bericht vom 18. Internationalen Herbstfield in Gosa am Dachstein, 10. bis 12. September. 30 Funkamateure, SWLs, Angehörige und Besucher, sowie OE1, 2, 3, 5 und 6 Namen bei durchwegs ruhigem Herbstwetter am Treffenteil am Abend des 10. September trafen sie sich bereits traditionsgemäß beim Gasthof Pension Gamsjäger, die Herberge der Familie Nagel in Gosau-Hintertal. An allen drei Tagen war die Sonderclubstation OE5 XXM mit dem Sonder ADL 553 vorzugsweise auf 2 Meter und 70 Zentimeter QRV. Es konnten insgesamt 2 Gosauer Fossiliendiplome plus der Trophäe durch Israel Martha und Ohm Jürgen, das sind DB5MH und OE5SJT, sowie 4 Gosauer Amateurfunkleistungsnadeln in Bronze durch Israel Susanne, DB3SBW und Ohm Jürgen, DG4KF, Ohm Reinhard, OE5TPM sowie Ohm Werner, OE5WKO erarbeitet bzw. verliehen werden. Gratulation! Am offiziellen Begrüßungsabend am Samstag, dem 11. September, konnte der Bürgermeister der Gemeinde Gosau, Herr Gerhard Gamsjäger und seine Gattin als Ehrengäste begrüßt werden. Ohm Ingo gedachte zusammen mit den anwesenden Funkfreunden in seiner Begrüßungsansprache der kürzlich verstorbenen Funkfreunde Richard, OE3 Delta Whisky Alpha und Ohm Walter, OE1 Whisky November. Ehrenpreise und Geschenke für ihre oftmalige Teilnahme und ihr Engagement am und beim Herbsttreffen konnten aus der Hand des Bürgermeisters der Gemeinde Gosau und durch Ohm Ingo an verschiedenste langjährige Stammgäste vergeben werden. Als Ausrichter des Treffens möchte ich wieder sehr herzlich bei allen Spendern der wertvollen Sach- und Ehrenpreise bedanken. Ohm Ingo, OE2IKN. Vom 7. bis 11.09.2004 fand in der Umgebung von Brünn die 12. ARDF-Weltmeisterschaft statt, die 12. World Championship des Amateurfunkpeilens. Unsere Freunde in OK organisierten diesen Bewerb präzise und hervorragend. An der WM nahmen laut Liste des Organisationskomitees 31 Nationen teil. Diese entsandten dazu 345 Wettkämpfer und 48 Teamleiter bzw. Officials. 52 Personen unterstützten ihre Teams als Besucher. Es sah bereits so aus, als ob von Österreich keine Mannschaft zustande kommen würde. Tschechien hätte wohl kaum verstanden, wenn Österreich, das über Jahrhunderte weg eng verbundene unmittelbare Nachbarland, diesem Event ferngeblieben wäre. OE5MGM und OE6TGD konnten buchstäblich im letzten Moment noch Harald OE6 Golf Charlie überzeugen, auch diesmal als Teamleiter aktiv zu werden und erwirkten beim ARDF-Referat die entsprechende Beauftragung. Harald nahm unter der Bedingung an, dass er auch selbst als Wettkämpfer teilnehmen kann. Win OE6 Bravo Whisky Golf schloss sich als Visitor an. Gegen sehr starke internationale Konkurrenz konnte das österreichische Team folgende Plätze belegen. 80 Meter Bewerb OE6 Golf Charlie, Harald, 22. Platz. Weiters im 80 Meter Bewerb OE5 MGM Georg am 22. Platz. Und OE6 Tango Golf Delta Gerhard am 31. Platz. Im 2 Meter Bewerb belegte Harald OE6 Golf Charlie den 24. Platz. Die vorderen Plätze wurden fast ausschließlich durch die Athleten aus Tschechien, der Ukraine und Russland besetzt. Es ist daher erfreulich, dass unser Team mit den erzielten Zeiten dennoch immer besser als der Durchschnitt lag. Vom 7. bis 10. Oktober findet heuer wieder die Retter 2004, die Erlebnismesse für Sicherheit, statt. An dieser Messe für Exekutive, Feuerwehr, Zivilschutz, Bundesheer, Rettungsdienste, Arbeitssicherheit und so weiter. Sie findet im Messegelände Wels in den Hallen 1, 3, 4, 5, 6 und am Freigelände und an der Traun, wenn das hier stimmt, statt. Mehr als 140 Aussteller werden dort vertreten sein. Also 7. bis 10. Oktober, die Retter 2004 in Wels. Liebe Freunde, anbei hier ein gutes Beispiel für Öffentlichkeitsarbeit zugunsten des Amateurfunks aus Tirol. Einen Mitschnitt zur Ankündigung des Landesfield Days, ausgestrahlt im ORF Radio Tirol, haben wir hier vorliegen. Geschickt hat uns den, der Mike gratuliert den OE7ern zu diesem herrlichen Beispiel an Öffentlichkeitsarbeit. Jetzt schaue ich noch, ob ich herausfinde, wer uns das geschickt hat. Ja, das ist der OE7 Alpha, Alpha India ÖVSV Landesverband Tirol. Und wie hat das auf Radio Tirol denn nun geklungen? Ja, wir haben da eine kleine Kunstschaltung, aber gleich wird es laufen.
Übermorgen ab 10 Uhr das alljährliche Treffen der Tiroler Funkamateure, der sogenannte Landesfield Day, veranstaltet vom Landesverband Tirol des ÖVSV, das ist der österreichische Versuchssenderverband. Alle an der Funktechnik und am Funkbetrieb Interessierten sind herzlich zum Kommen eingeladen. Die drahtlose Übertragung von Sprache, Text, Bild und Daten an den praktischen Betrieb gezeigt. Etwas, was da Radioprogramm macht und Musik ins Wochenende nachfabriziert und wieder konkurrenzbereit ist. Nichts da. Aber tun Sie sicher nicht in Hochimst, also übermorgen ab 10 Uhr alljährliches Treffen der Tiroler Funkamateure, die haben ein Netzbrevel geschrieben. Herzlichen Dank für die netten Grüße und viel Erfolg übermorgen beim Landesbild Day in Hochimst.
Naja, so klingt es und das ist sicherlich etwas, was viele Leute auch dem Amateurfunk ein bisschen eine positive Näherung gibt. Eine Meldung habe ich jetzt gerade noch bekommen vom DARC-Infodienst. Der österreichische Arzt und Funkamateur Dr. Walter Köck aus Greco 7 Whisky Kilo Hotel erhielt am 27. August die goldene Antenne der Stadt Bad Bentheim auf den deutsch-niederländischen Amateurfunktagen verliehen. Dr. Köck aus dem Skiort Galtür hatte während des Lawinenunglücks 1999 eine Funkbrücke nach Innsbruck organisiert und somit die Versorgung und Evakuierung der eingeschlossenen Bewohner und Urlauber gesichert. Dr. Köck bedankte sich mit den Worten: Amateurfunk ist gelebte Solidarität. Mit dieser jährlichen Auszeichnung würdigt die Stadt humanitäre Verdienste und gelungene Hilfsaktionen in Verbindung mit dem Amateurfunk nunmehr zum 22. Mal. Soweit die Meldungen im heutigen Rundspruch. Jetzt haben wir noch einen Beitrag und das ist die Zeitschriftenschau von unserem Helmut.
Ja, ich begrüße Sie, Helmut Hofbauer, OE1 Hotel Oscar Alpha. Heute geht es um einen Testbericht über Handfunkgeräte Zwillinge. Im Praxistest in der September-Ausgabe von Funk werden zwei Handfunkgeräte vorgestellt, eines für 2 Meter und das zweite für 70 Zentimeter. Weder aus dem Titel des Beitrags noch aus dem Text ist zu entnehmen, welcher Hersteller diese Geräte produziert. Der Titel FM Monoband Transceiver H112 und H412. In der Einleitung liest man: Es muss nicht immer eine Luxuskarosse sein, um von A nach B zu gelangen. Wer nur auf eine solide Transportmöglichkeit hiervon Informationen Wert legt, der findet auch im Amateurfunk sehr preiswerte Möglichkeiten. Zwei davon sind H112 und H412. Und weiter heißt es: Mancher Funkamateur kann, ja will auf solchen Luxus wie mehrere hundert Speicher und 25 Eckfrequenzen für den Scan-Betrieb verzichten und möchte einfach nur ein Handfunkgerät mit überschaubaren Funktionen. Das hat zwei Vorteile. Der Verlust des Handbuchs kommt nicht einem Gerätedefekt gleich und der Geldbeutel wird geschont. Genau für diese Benutzergruppe, die auf einfache Bedienbarkeit Wert legt und die Hobbykasse möglichst geschlossen hält, sind die beiden Handfunkgeräte H112 und H412 gedacht. Das H112 ist für das 2-Meter-Band, das H412 für das 70-Zentimeter-Band ausgelegt. Ja, und anfangs habe ich erwähnt, dass kein Hersteller dieser Geräte aufscheint. Im folgenden Absatz des Testberichtes findet man dafür eine Erklärung. Ich zitiere: H112 und H412 können in die Klasse der sogenannten OEM-Geräte eingeordnet werden, bei der jeder Anbieter sein eigenes Typenschild, neudeutsch Label genannt, anbringen kann und daher findet der neugierige Tester auch keinerlei Markennamen am Gerät selbst. Lediglich ein Typenschild auf der Geräteunterseite weist auf das Herkunftsland Taiwan hin, trägt die eingepresste Seriennummer und sagt, dass es sich um einen FM Portable UHF VHF Transceiver handelt. Nur auf der Kunststoffabdeckung des Displays ist der Unterschied zwischen H112 und H412 durch die Beschriftung deutlich gemacht, während sich die Geräte äußerlich wie ein Ei dem anderen gleichen, sieht man von der Antennenlänge ab. Und unter dem Zwischentitel Understatement mit System liest man: Zwar sind H112 und H412 vom Konzept her sicherlich schon bekannt, aber auch der Benutzer eines hochmodernen Amateurfunkgerätes muss zugestehen, dass sich diese Bauweise in vielen tausenden Geräten bewährt hat und zumindest eines nicht zu erwarten ist, nämlich Kinderkrankheiten. Beide Geräte entstammen der ersten Generation der SMD-Technik, bei der es auch noch einmal ein diskretes Bauteil wie etwa ein Spannungsregler oder eine Diode seinen Platz bewahrt hat. Jedenfalls dort, wo es diesem Konzept nach sinnvoll ist. Und als Fazit meint der Tester: Die Handys H112 und H412 sind einfach zu bedienende, robuste, mit einem Aluminium-Druckgussrahmen ausgestattete Geräte. Jeder Ohm kann sie einschalten und benutzen, ohne jemals einen Blick in das Handbuch geworfen zu haben. Ein Wermutstropfen zeigt sich bei der Messung. Das Sendersignal ist an der Gummiwendelantenne sicherlich noch in gewissen Grenzen als tragbar zu bezeichnen, jedoch sind die Nebenausstrahlungen an einer Richtantenne nicht gerade das, was die Frequenznachbarn begeistern dürfte. Auch hierfür sind diese Geräte auch nicht gedacht. Mit der reichlich bemessenen Ausgangsleistung und vollkommenen ausreichenden Empfängerempfindlichkeit bietet diese Art von Funkgeräten das, was ein sparsamer Ohm sucht. Keine Spitzentechnik, aber ein bewährtes Konzept ohne Haken und Ösen. Ergänzt wird dieser Testbericht mit den beiden Messprotokollen, ausgefertigt von Ralf Rudersdorfer, OE3 RRA. Damit beende ich die heutige Zeitschriftenschau. Es ist auch schon mal höchste Zeit, den Rundspruch zu beenden. Und dann erwähne ich noch den Verlagshinweis. Die Zeitschrift Funk erscheint im Verlag für Technik und Handwerk in Baden-Baden in Deutschland. Am Mikrofon war Helmut Hofbauer, OE1 Hotel Oscar Alpha. Auf Wiederhören.
Danke, Helmut. Hier ist OE1 Whisky Bravo Sierra. Damit bleibt mir nur, mich fürs Zuhören für heute zu bedanken. Bei der nächsten Sendung wird die Amateurfunk-Sonderstation Oscar Echo 80 X-Ray Romeo Whisky anlässlich 80 Jahre Radio Wien am Sonntag, dem 3. Oktober, den 80 Meter Bestätigungsverkehr nach dem Österreich-Grundspruch abwickeln. Heute wird allerdings OE3 URA wie gewohnt ihre Bestätigung entgegennehmen. Das war der Österreich-Grundspruch im 80, 40 und 2 Meter Band über OE3 XNB und die angeschlossenen Stationen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Dabeibleiben, fürs Zuhören und unsere nächste Sendung kommt, wie schon jetzt das Datum einmal erwähnt, am 3. Oktober 2004. Für heute noch einen schönen und angenehmen Sonntag.